22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 2026, 27. Es ist jetzt schon die fünfte Saison mit 9er in Serie. Deswegen, um diesen Spruch zu machen, habe ich die Aufnahme mit Peggy Riedel vom MSV Bautzen in die Zukunft geschoben, jetzt in den Juli rein, denn seit dem 1. Juli sind wir mittendrin in der neuen Kegelsaison. Sie ist jetzt mal für ein paar Wochen raus, macht noch Pause, weil ihre Saison auch sehr lang gegangen ist mit Weltmeisterschaft und eigener deutschen Meisterschaft. Aber ich bin jetzt mittendrin in dieser am Ende wahrscheinlich auch sehr langen Saison mit Einzel, mit Heim-WM in Deutschland. Freut mich, dass es wieder losgeht, dass Neuner in Serie wieder Podcast in Serie liefert und Peggy Riedel, wie gesagt, der erste Gast in dieser neuen Saison. Ein sehr positiver Mensch, eine Trainerin, die an vielen Ecken und Enden dem Kegelsport viel zurückgibt, die auch selber sehr erfolgreich war im Kegeln, in der DDR das Kegeln gelernt hat, dann zum deutschen Meister gewechselt ist, Nationalmannschaft gespielt hat und dann aber irgendwann eher auf den Trainerstuhl gewechselt ist, aber natürlich auch Keglerin geblieben ist und das sehr erfolgreich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gespräch mit Peggy Riedel.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Hallo Peggy, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Sebastian, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein, bin selbst aktiver Hörer deiner Serie und bin mal gespannt, jetzt auf der anderen Seite zu stehen, wie sich das anfühlt.
Ich hoffe doch gut. Mach's dir bequem, fühl dich quasi wie zu Hause. Du bist ja auch zu Hause, du sitzt bei dir in deinen eigenen vier Wänden. Für dich ist die Saison jetzt eigentlich erst zu Ende. Bei mir geht sie los und bei dir ist sie beendet. Wie geht's dir gerade?
Das ist richtig. Ich genieße gerade meine erste Woche ohne Kegelbahn. Ich mache jetzt erstmal 3 Wochen Pause. Die Saison war lang, ob als Trainer oder selber als Spieler. Und dann braucht man einfach mal den Abstand, um mal nie den Weg zur Kegelbahn zu finden, sondern auch mal zu Hause was zu machen, in Ruhe zu lesen oder je nachdem Gartenarbeit, was so anfällt.
Und dann komme ich und frage, ob du mit mir über das Kegeln sprechen möchtest.
Ja, das mache ich gern.
Das freut mich. Und Weltmeisterschaft läuft ja auch. Du hast gerade gesagt, du möchtest auf jeden Fall noch die zweite Halbzeit sehen. Kegeln, Fußball, welche Sportarten interessieren dich noch?
Also ich habe selber auch mal Fußball gespielt, so neben dem Kegeln. Deshalb interessiert mich Fußball auch sehr. Aber ja, Kegeln ist das Hauptsächliche, was ich da im Fernsehen schaue. Und Dart auch ist auch so ein Highlight, was immer in den Wintermonaten kommt und was man dann auch abends immer gucken muss.
Wurde schon ein paar Mal gefragt, ich könnte doch mal, es gibt ja durchaus ein paar erfolgreiche Kegler, die sich jetzt auch im Dart versuchen, da mal einen Vergleich anzustellen. Das ist, glaube ich, nicht so weit auseinander, die zwei Sportarten.
Ja, das ist richtig, aber Dart, das ist schwierig, wenn ich auf die Doppel 20 zielen möchte, treffe ich dann garantiert woanders.
Aber offensichtlich Fußball, das würde mich noch interessieren, lief ein bisschen besser als das Darten, oder? Habe ich das falsch verstanden?
Ja, habe ich so freizeitmäßig mitgespielt in einer Damenmannschaft, aber aufgrund, dass ich dann selber auch Kegeltrainer mit den Kindern gemacht habe, hat es zeitlich nicht mehr gepasst. Und da habe ich das dann halt mehr oder weniger an den Nagel hangen. Aber Kegeln war immer, die hatte immer Priorität, das ging immer vor.
Ich würde jetzt mal vermuten, dass du eher in der Offensive gespielt hast.
Nee, rechter Verteidiger.
Rechte Verteidigerin, okay. Ja. Welche hobbymäßig heißt dann in der Hobbyliga oder trotzdem auch im Spielbetrieb?
Nee, richtig im Spielbetrieb, aber durch das Kegeln konnte ich halt nie jedes Spiel mitmachen. Aber es war Kreisklasse, also auf unterem Niveau. Aber es hat Spaß gemacht und für die Ausdauer zum Ausgleich war das völlig in Ordnung.
Das hast du mir jetzt noch nicht verraten, deswegen steht das nicht auf meinen vielen Zetteln. Ich freue mich sehr, dass es klappt und man kann ja dazu sagen, oder ich möchte dazu sagen, dass der Weg etwas länger war, auch meinetwegen, wir wissen alle, dass du auf der Weltmeisterschaft warst. Deswegen nochmal vielen Dank, dass du jetzt in deiner Pause mit mir sprichst.
Ja.
Wobei du ja in deiner Kegelpause auch jetzt am Wochenende über Kegeln gesprochen hast. Ihr wart zur Trainerratstagung der Nationaltrainerinnen und Nationaltrainer, Co-Trainer und Cheftrainer in Anführungszeichen in Bischofsgrün. Also da treffen sich alle Nationalmannschaftsverantwortlichen mit Co-Trainern und dem Bundestrainer Oliver Scholler.
Das ist richtig.
Musst du und sollst bitte nicht ins Detail gehen. Ich möchte jetzt hier keine offizielle Kommunikation mit dir starten. Das kann und soll an anderer Stelle passieren. Aber wie war es für dich mit den ganzen Trainerinnen und Trainern über das Kegeln, über die Vergangenheit und vor allem vermutlich auch über die Zukunft zu sprechen?
Ja, da sind viele Themen angesprochen worden, eben auch gerade die Auswertung der WM. Wo stehen wir als Team Deutschland? Was müssen wir verbessern? Ausblick auf die neue WM, die in Deutschland ja sein wird. Ja, das sind große Themenblöcke, die da angesprochen werden, auch Felder, die bearbeitet werden müssen. Aber das kommt dann noch im Protokoll.
Genau, das wird an anderer Stelle kommuniziert. Was mich aber interessieren würde, ist, wir kennen die Namen Oliver Scholler, Thomas Schneider, Timo Hoffmann, ganz, ganz große Namen, die dort ja mit dir am Tisch sitzen. Musst du dich manchmal zwicken, dass du in dem großen Kreis Teil der Trainerinnen und Trainer bist?
Ja, es ist für mich schon eine besondere Ehre, dort auch dabei zu sein, dass der Olli 2023 mich angerufen hat und gefragt hat, ob ich mir denn sowas vorstellen könnte. Ja, musste ich mich erstmal hinsetzen und überlegen, ist das was für mich? Aber da ich im Jugendbereich bei uns im Verein auch schon die Arbeit mitgeleitet habe und selber auch im Nationalteam gespielt habe, dachte ich, was kann mir passieren? Die Herausforderung nehme ich an. Natürlich ist das erstmal mit der Familie alles abgesprochen. Es sind ja einige Wochenenden und auch viele Urlaubstage, die ich dann privat erstmal nehmen muss. Aber meine Familie steht da voll hinter mir und da habe ich zum Olli gesagt, okay, ich gehe das an.
Und jetzt bist du mittlerweile ja schon 3 Jahre dabei.
Genau.
Und du hast es angesprochen, die Heim-WM, die jetzt dich leider nicht so ganz betrifft, weil du in der U23, ihr dürft erst in 28 wieder ran.
Genau.
Hättest du gerne auch eine Heim-WM nächstes Jahr als Trainerin?
Das wäre natürlich auch eine schöne Sache, weil in Deutschland hat man ja dann auch viele Fans gehabt, wobei jetzt in Schwarz auch viele Deutsche mit da waren, die unterstützt haben. Das war schon auch eine tolle Erfahrung gewesen.
Erfahrungen hast du viele machen können in deiner sehr, sehr langen Kegelkarriere. Darüber wollen wir sprechen. Wir sprechen auch nochmal über die Weltmeisterschaft in Schwarz, über deine Aufgaben als Co-Trainerin. Selber, wenn man deine Laufbahn anschaut, Weltmeisterschaft, erste Bundesliga, deutsche Meisterin. Aber das hast du mir im Vorgespräch gesagt, manchmal hat es nicht ganz zum ganz, ganz großen Wurf gereicht. Du hast auch 2005 die Weltmeisterschaft mehr oder weniger knapp verpasst.
Ja.
Alle wissen, dass du in Bautzen spielst und auch in der Gegend wohnst. War es vielleicht damals auch so ein bisschen schwieriger, auf sich aufmerksam zu machen, weil du in der DDR aufgewachsen bist, groß geworden bist und dort gekegelt hast, wo es vielleicht nicht immer die besten Bahnen gab?
Ja, ich denke schon, das war auch ein Kriterium, dass ich immer ein bisschen mit hinten dran war, weil die Ergebnisse nie so hoch waren wie Spieler, die im westdeutschen Teil gespielt haben. Und da war es dann auch wichtig für mich, in eine andere Liga zu wechseln, um einfach auch die Ergebnisse zu bringen.
War dir das damals schon bewusst, dass du da was ändern musst, um eben Aufmerksamkeit zu bekommen? Oder hast du das erst in den letzten Jahren, in der Phase, in der du ein bisschen auf deine Karriere auch zurückgeblickt hast, realisiert, dass das damals vielleicht ein bisschen mit der Grund war, warum du den ganz großen Wurf eben nicht machen konntest?
Nee, das denke ich eigentlich nicht. es waren halt, die anderen waren besser gewesen. Da fehlte mir einfach der Anschluss daran. Und es können halt zur WM nur 6 spielen. Das ist eine Nummer 7, die mitfährt, die aber auch die wichtigste Person an der Stelle mit ist, weil die muss immer einsatzbereit sein. Und ja, da war ich nur die einzigste aus unserer Umgebung, aus dem Osten, sage ich mal. Und habe versucht, immer mein Bestes zu geben. Und ich denke auch, dass ich im Team gut reingepasst habe. Und auch als Nummer 7 habe ich dort alles gegeben und war für das Team da und bin dabei gewesen. War eine tolle Erfahrung.
Wenn man das jetzt so ein bisschen anguckt, dann fällt es, finde ich, auch, das fällt auch im Männerfußball auf, dass Ostdeutschland da eher ein weißer Fleck auf der Landkarte ist. Männerkicken gibt es Rot-Weiß-Zerbst. Geiseltal kommt jetzt mal wieder in die erste Liga. Und prinzipiell ist es aber eher ein Gebiet, wo jetzt nicht die höchste Klasse vertreten ist. Bei den Frauen ähnlich. Bayern ist immer sehr stark, was sicherlich auch an den, ja, an der Infrastruktur in Bayern liegt, Landeskader etc. Wie nimmst du das wahr, wenn du auf Kegel Deutschland guckst, die Verteilung der Clubs, wer wo in der ersten Bundesliga, in der zweiten Bundesliga spielt?
Ja, ich denke, das ist auch ein großer Kostenfaktor. Es gibt sicherlich Mannschaften im ostdeutschen Teil, die auch gut sind. Wir hätten auch schon viel eher den Aufstieg wagen können, aber wir haben eben immer weite Strecken zu fahren. Und das muss ja kompensiert werden, wenn wir Frauen immer Sonntag spielen, Familie zu Hause haben, Montag wieder arbeiten gehen müssen. Da sind manche Sonntage, wo wir erst Mitternacht zurück sind. Und das ist jetzt für die Mannschaften, die halt im westlichen Teil sind, die fahren dann nicht so lange. Da ist manchmal wirklich die Überlegung, nehmen wir das auf uns, den ganzen Aufwand, kostentechnisch, ja, kennst du ja wahrscheinlich selber, dass man da als Frauenmannschaft wahrscheinlich viel zuzahlen muss, weil so die Sponsoren da auch nicht so groß sind. Aber wir haben uns dann mal zusammengesetzt und gesagt, die Erfahrung wollen wir mal machen. Und hätten es aber können schon eher angehen. Aber da war halt der Weg, die Wege immer ziemlich weit und für uns nie realistisch.
Ich bin jetzt kein aktiver Verfechter des Ganzen, aber man sollte, finde ich, schon mal drüber nachdenken, nur weil es historisch immer so ist, dass Frauen am Sonntag und Männer am Samstag spielen.
Ja.
Fair ist es nicht so ganz. Aber das zu ändern ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Sache, die wir jetzt nicht aufmachen wollen. Es soll um dich gehen, um deine Arbeit und vor allem deine Erfolge. Wir beginnen mit der Schnellfragerunde. Als erfahrene Hörerin, ja, weißt du die Fragen schon.
Genau.
Ich bitte dich trotzdem um kurze Antworten und auf den einen oder anderen Punkt gehe ich im Nachgang nochmal ein. Bist du soweit bereit?
Ich bin bereit, ja.
Dein kompletter Name?
Peggy Riedel.
Dein Spitzname?
Habe ich keinen.
Dein Beruf?
Ich bin Bankkauffrau.
Dein Geburtsdatum?
16.06.1975.
Du kegelst seit?
1983.
Deine offizielle Bestleistung liegt bei?
Bei 640 Kegel.
Die Kegelbahn mag ich gar nicht.
Es mögen mir die beiden Mannschaften bitte nicht übel nehmen, aber das ist Berlin und Friezen. Da bin ich überhaupt nicht gern gewesen.
Auf dieser Kegelbahn spielst du am liebsten?
Ich habe immer gern gespielt in Elsterwerda, auch im ostdeutschen Land. Und natürlich in Freiburg hat es mir sehr viel Spaß gemacht im letzten Jahr als deutscher Meister.
Dein größter Erfolg?
Das war deutscher Meister 2025.
Eigentlich wollte ich fragen, deine größte Niederlage?
Ja, größte Niederlage. Persönlich ist eigentlich immer eine Niederlage, wenn ich mal bei einer deutschen Meisterschaft war und nicht ins Finale gekommen bin, wenn ich da schon im Vorlauf gescheitert bin. Das war oft gewesen, das waren für mich dann so ein paar größere Niederlagen.
Jetzt wissen wir, dass es, wie du gerade schon gesagt hast, letztes Jahr nicht der Fall war und gut informierte, und ich glaube, das sind viele, die diesen Podcast hören, wissen auch, dass es dieses Jahr nicht der Fall war, dass du auch dieses Jahr in den Endlauf gekommen bist und zu den besten deutschen Keglerinnen im Seniorenbereich zählst. Wann war denn das letzte Mal, dass du den Endlauf eben nicht erreicht hast?
Oh, das ist, kann ich dir gar nicht beantworten. Es ist schon eine Weile her.
Wie gehst
Weil
du
ich ja nicht
mit der
jedes
Situation?
Jahr, wir haben als Sachsen ja nicht so viele Startplätze bei deutschen Meisterschaften. Dann musst du entweder gewinnen, die Landesmeisterschaft, oder vielleicht Zweiter werden, und das scheitert dann schon manchmal.
Wie gehst du damit so Niederlagen um?
Ja, ich muss dann erstmal raus aus der Kegelbahn, das sacken lassen, eine Nacht drüber schlafen und dann selber nachdenken, was war im Spiel gut, was war vielleicht nicht gut, an was müssen wir arbeiten und ja, warum waren die anderen besser? Was habe ich vielleicht nie so gut hingekommen wie die anderen? Viel kann man mental machen, das habe ich jetzt in der letzten Zeit auch gelernt.
Bedingt durch deine Trainertätigkeit.
Auch, genau.
Lass uns später nochmal über das Mentale sprechen. Deine Bestleistung, wo hast du die gespielt und wann war das?
Also das war bei einem Turnier in Ort in Österreich, auf der Kegelbahn. Die hatten dort so ein Marchfeldturnier, da waren wir im Urlaub mal dort gewesen. Es könnte 3 Jahre her sein. Ich glaube, vor 2023 war das gewesen, genau. Und sonst waren es 639 hier in Markranstädt bei uns, so um die Drehe. Aber mehr ist es leider noch nicht gewesen.
Markranstädt ist die Bahn, die Asphaltbahn, die berühmt berüchtigt ist.
Genau, genau.
Wo die Männer für jedes Heimspiel für Furore gesorgt haben.
Genau, genau.
Liegen die alte Bahnen, wobei das kann man jetzt nicht sagen, Ort war eine sehr neue Bahn, die auch gespielt werden muss trotzdem, aber ja. Neue Bahn, neuere Bahn und Markranstädt eine alte Bahn. Wo spielst du lieber?
Aber ich spiele lieber auf neueren Bahnen wie Freiburg oder Lorsch zum Beispiel. Die lassen sich schon einfacher spielen. Und wir haben jetzt auch bei uns in der Region viele alte Kunststoffbahnen, die weggebaut wurden, die modernisiert wurden, wie zum Beispiel Königswartha auch, die jetzt auch aufgestiegen sind. Das lässt sich schon gut spielen.
Vielleicht ja auch eine Chance, um dieses ja, Ungleichgewicht etwas auszugleichen und dass sich dann vielleicht auch der eine oder andere Ostclub oben etablieren kann. Ihr habt es vorgemacht mit Bautzen. Natürlich ist es bei dieser Abstiegsregelung, dass fast ein Drittel der Liga wieder runtergeht. Nicht so einfach.
Das ist richtig.
Ja, du und das Kegeln. Die obligatorische Frage, wie hat es angefangen?
Ja, bei mir war das gar nicht so der klassische Fall, dass ich immer mit den Eltern auf der Kegelbahn war, weil meine Eltern sind keine Kegler. Ich bin mehr oder weniger durch meine Brüder zum Kegeln, die schon in so einer Betriebssportgemeinschaft gekegelt haben. Ich habe 2 ältere Brüder. Und da sollte ich halt mal mitgehen, damit ich auch irgendeine Beschäftigung habe. Und das war ich 1983 dann das erste Mal. Zu DDR-Zeiten hatten wir ja die 15er-Kugel schon. Bei uns gab es die 14er ja gar nicht. Wer meine Größe kennt, 1,58, damals noch kleiner. Und die 15er, das war schon eine Herausforderung. Aber ja, habe ich gemeistert, bin jeden Donnerstag zum Training gegangen und war dann 1986 erste Mal Kreismeister. Hab das erste Mal im Kegelheim in Bautzen, was du ja vielleicht kennst von deutschen Meisterschaften, das erste Mal auf dem Siegerpodest gestanden und jetzt 2026 nach 40 Jahren wieder. Das war schon auf demselben Siegerpodest, war schon ein tolles Bild, aber natürlich in einer anderen Altersklasse.
Ja gut, die Altersklasse ist, oder das Alter ist zweitrangig, das Erlebnis, die Emotionen, das Gefühl ist das Wichtigere. In Bautzen angefangen, beziehungsweise wo genau hast du deine ersten Kugeln gespielt?
In dem Keglerheim in Bautzen. Also
in
ich bin aus Bautzen direkt und bin dort im Keglerheim halt groß geworden. Auf der großen
war damals auch schon 4 Kegelbahnen?
Ja, 4 Bowlingbahnen, 4 Kegelbahnen.
Bowlingbahnen, 4 Kegelbahnen. Wäre ja, Mix ist ja auch, glaube ich, zumindest war es ein Gespräch. Wäre schön gewesen, wenn das...
Wäre schön gewesen.
Für die Champions League auf Vordermann gebracht worden wäre, aber leider
musste. Da hätte ich können mit dem Fahrrad kommen und zuschauen.
Da wäre die Motivation groß gewesen, dass ihr euch international qualifiziert.
Definitiv.
Aber wir sind noch in den 80er Jahren und Peggy ist gerade das erste Mal Kreismeisterin geworden. Heißt, da hat sich schon früh der Weg angedeutet, dass du erfolgreich sein kannst und erfolgreich sein wirst. Wie war das damals? Nimm uns mal mit in die Zeit. Viele kennen die Bahn jetzt. Wie war die damals? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, das war eine alte Kunststoffbahn. Also vier Bahnen, vier Bowlingbahnen, vier Kegelbahnen. Und es waren ganz viele Vereine. Da gab es Motorbautzen, Aufbaubautzen, Perfekter Bautzen, also ganz viele verschiedene Bautzener Clubs zu DDR-Zeiten. War immer voll belegt, die Halle. Ja, und so hat sich das etabliert dann im Keglerheim. Waren immer die Kreismeisterschaften, waren immer dort, weil es ja eine große Anlage war. War immer viel Begängnis gewesen. Gaststätte war dran. Also es war schon in eine gute Sache dort.
Grenzöffnung war ja damals auch ein Thema, das dann plötzlich aus zwei Staaten ein Deutscher wurde. Und wir haben es über das Thema Ost-West-Deutschland, Kegelbahnen hier, Kegelbahnen da. Erinnerst du dich noch an die Phase, als es dann für euch, für dich auch zum Kegeln eben über die Grenze, die ehemalige Grenze auch nach Westen ging? Welche Erinnerungen hast du an die Zeit?
Ja, wir hatten also 1992 das erste Mal uns qualifiziert für die deutsche Meisterschaft, was ja dann auch Gesamtdeutschland war. Da waren wir in Augsburg als absolute Nobodies. Wir haben alle noch von unten gekegelt, die Technik, und haben dann gesehen, ja, im Westen drüben, die kegeln alle von oben, also die andere Technik. Und so hat sich das dann auch nach und nach etabliert, dass wir dann auch von oben angelaufen sind. Und ja, man lernt dann viel dazu. Es war eine gute Erfahrung, dort mal dran teilzunehmen. Ich weiß gar nicht, ich bin glaube 20. geworden mit 390 damals. War ja noch 100 Wurf. War ich im Einzel dabei und eine Mannschaft hatten wir gehabt.
Wer hat sich um dich dann gekümmert, wenn du ohne Eltern oder über die Brüder gekommen bist? Wer waren so die Personen, die dich zu Beginn deiner Karriere geprägt haben?
Ja, es war ein langjähriger Trainer, der hieß Rolf Gärtner, der jetzt leider nicht mehr unter uns weilt. Mit dem haben viele Spielerinnen, auch die jetzt in meiner Liga mitspielen, noch bei ihm das Kegeln gelernt. Und ich denke, seine Handschrift sieht man auch noch. Also das ist ein toller Kegeltrainer gewesen, der uns da wirklich nach vorangebracht hat. Und der hat uns Jahre begleitet, also bis ich eigentlich dann weg bin von Bautzen. Habe ich bei ihm trainiert.
Wann und warum bist du damals weggegangen aus Bautzen?
Na, ich bin 96, also war ich dann im Nationalteam mit und bin halt bei der WM gewesen, 1997 in Trebischow. Und danach kam ein Anruf von Dresden, vom Eberhard Proft. Die sind damals im Jahr 97, 98 deutscher Meister geworden und haben Verstärkung gesucht. Ob ich es mir denn vorstellen könnte, von Bautzen nach Dresden zu wechseln. Ja, da habe ich gesagt, gut, ich kann das ja mal probieren, aber erst mal nur ein Jahr. Ja, und aus dem einen Jahr sind dann 8 Jahre geworden. Eine Zeit, die ich auch nicht missen möchte. Wir haben dort so viele Erlebnisse in Dresden gehabt, also das ist prägend gewesen. Immer positiv.
Lass uns dann gleich drüber sprechen, aber nochmal den Schritt zurück, denn du bist ja als Nationalkaderspielerin gekommen. Da wollte ich jetzt nicht einfach drüber weggehen, dass du ja auch dann die DDR vertreten hast.
Nee, das war dann
schon nach. Entschuldigung. Dass du dann Deutschland vertreten hast, das war jetzt gedanklich falsch, dass du dann Deutschland ja auch vertreten hast und eben zu den besten Spielerinnen gehört hast. Das war Junioren-Weltmeisterschaft in der Slowakei in Trebišov.
Genau.
Thorsten Reiser hat uns auch davon erzählt, ist auch schon ewig her, dass ich mit ihm gesprochen habe. Wie war dein Weg dorthin? Da kam dann auch irgendwann der Anruf. Wer war dran und wie ging das für dich los mit dem Adler?
Oh, das ist schon sehr lange her. Ich weiß, dass der Frank Schuster, der Landestrainer von Sachsen, mich halt in der Landesauswahl auch hatte vom Sachsenkader und das dann befürwortet hat zur Sichtung. Und dann bin ich, glaube mal, auf dem Rabenberg zu einem Sichtungslehrgang gefahren und wurde dann halt mit zu weiteren Lehrgängen eingeladen und dann auch halt ins Team mit berufen, hatte dann auch ein Länderspiel, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wo das war. Das ist schon zu lange her.
Und du hast dann vor allem auch viele Keglerinnen und Kegler kennengelernt und warst mit ihnen dann auch im Nationalkader. Eine davon war Daniela Kicker und ihr hattet auch eine besondere Verbindung beziehungsweise eine engeres Verhältnis, denn ihr standet nicht nur zusammen auf der Kegelbahn, sondern habt auch zusammen im Zimmer die Zeit verbracht.
Ja, das haben die Trainer festgelegt, wer mit wem im Zimmer sein soll. Und ich durfte mit Daniela Kicker im Zimmer sein. Eine tolle Person, die ich immer respektiere und Hochachtung habe vor ihrer Leistung, die sie gebracht hat. Mit ihr kann man über alles reden und sie macht auch jeden Ulk mit. Und wir freuen uns heute noch, wenn wir uns wiedersehen.
Über welchen
Ulk? Und wir reden auch gern über die alten Zeiten.
Über was redet ihr da und welchen Ulk? Das würden jetzt, glaube ich, alle sehr, sehr gerne wissen.
Naja, lieber nicht.
Lieber nicht. Oh Mann. Ein Versuch war es wert. Aber ihr habt euch länger und mehrmals getroffen und wart auch in Trebisov zusammen im Zimmer.
Genau. Und danach war ich ja weiterhin noch im Kader bei den Damen, im erweiterten Kader. Und da hatten wir auch Länderspiele zusammen und sind eigentlich bis 2005 oft im Nationalteam oder auf Lehrgängen wie auf dem Rabenberg, der jedes Jahr war, zusammen unterwegs gewesen.
Woran erinnerst du dich noch 1997, Slowakei, Nationalmannschaft, Weltmeisterschaft?
Es war eine sehr lange Fahrt dorthin mit Bus. Ich habe nicht gespielt zur WM. Ich war Nummer 7, wurde auch nie eingewechselt, war nie erforderlich. Also wir sind dort als Mannschaft Sechster geworden. Aber es war trotzdem eine Erfahrung, dort die ganzen Nationen kennenzulernen. Für mich ja auch neu, weil es für mich die Premiere war. Und ich habe das auch akzeptiert, dass ich Nummer 7 war, weil die anderen waren einfach besser gewesen zu dem Zeitpunkt. Aber ich wäre immer einsatzbereit gewesen. Und ich denke, ich habe auch als Persönlichkeit dem Team geholfen. Ich bin ja ein Mensch, der auch immer positiv denkt und immer auch für jeden Spaß zu haben ist. Und das ist auch im Team wichtig.
Warst du damals aber trotzdem enttäuscht, dass du Nummer 7 warst? Wie? Ich vermute, wenn Weltmeisterschaft, hättest du schon ganz gerne auch in der Mannschaft gespielt, natürlich. Das
ja, spielen will ja immer jeder in der Mannschaft. Aber ich habe es realistisch eingeschätzt, dass die Leistungen der anderen einfach besser waren. Und da habe ich das innerlich, ich habe es erst erfahren, kurz vorher, aber ich habe das schon geahnt. Und deshalb war die Enttäuschung jetzt nicht so groß, weil ich damit gerechnet habe. Aber ich war trotzdem stolz, als Team, als Nummer 7 mitfahren zu dürfen, dass ich überhaupt für die WM nominiert wurde. Als Einziger aus dem Osten damals. Muss man ja so sagen.
Was auch wiederum zeigt, dass es keine einfache Zeit war. Wer waren denn die anderen? Welche Namen? Es ist jetzt nicht schlimm, wenn du nicht alle zusammenbringst. Das Archiv gibt leider nicht so viel her.
Aber ja, also Daniela Kicker auf alle Fälle. Dann gab es die Ute Winkong, die hieß früher noch Ute Beckert. Jetzt bei Bamberg. Birgit Burkhardt, Karin Würl sagt mir noch was. Dann Cindy Beetz Scholler, also damals noch Beetz. Da war der Olli nämlich auch schon mit gewesen in Trebischow. Ja, ansonsten, also von den Mädels, ansonsten war der Markus Gerdauer als bei den Männern mit, Jürgen Zeitler, Thorsten Reiser. Ja, das sind so bekannte Namen, die jetzt ja auch noch auf der Kegelbahn unterwegs sind.
Ja, einmal mehr, mal weniger. Aber durchaus auch jetzt der Kreis, in dem du ja noch zu Hause bist.
Ja.
Du bist nach der Weltmeisterschaft dann zum deutschen Meister gegangen, nach Dresden. Wie war der Unterschied zwischen Bautzen und Dresden für dich?
Der Unterschied, ja, es waren erstmal zwei Klassen höher, die Dresden gespielt hat. Es war aufwendiger, weil ja die Fahrten dann schon bis Heidelberg und so gingen, bis Eppelheim, Mörfelden. Und ich bin immer einmal die Woche nach Dresden zum Training gefahren. Aber damals hatte ich noch keine Familie. Hat jetzt niemand zu Hause auf mich gewartet. Da ging das. Und ich hatte ein tolles Training mit dem Eberhard Prof. Der war da immer da. Es war eine tolle Mannschaft, eine tolle Gemeinschaft auch in Dresden. Ich bin dort herzlich willkommen gewesen. Und es war ein tolles Team. Also ich habe dort wirklich viele tolle Erfahrungen gesammelt.
Wie sah das Training damals aus? Wie müssen wir uns das heute vorstellen?
Ja, der Eberhard hatte einen sehr richtigen Trainingsplan schon damals entwickelt. Und ja, das war nicht nur das 100-Wurf-Spiel, da gab es auch das Gassentraining und volle Abräumtraining. In allen Varianten. Also der hat da schon sehr Wert drauf gelegt und war dann wirklich auch für mich da, weil ich alleine zum Training kam. Ich konnte nicht zu den anderen Zeiten beruflich, wie die anderen gegangen sind, aber er hatte sich da die Zeit genommen und war dann auch für mich da.
Und wie war das Training für dich? Hast du ja schon Erfahrung aus dem Nationalkader gehabt, hast Lebenserfahrung und Kegelerfahrung gesammelt, aber Gassentraining und Trainingsplan, das hat sich auch mal genervt?
Nee, ich trainiere sehr gern auch jetzt noch und auch verschiedene Sachen, aber ich spiele auch lieber Trainingsprogramme, als wenn ich stur meine 120 Wurf da hinkegel. Und das war in Dresden immer ganz förderlich gewesen.
Also ist mit dir eigentlich auch die richtige Person Trainerin geworden, weil sowas zu entwickeln, könnte ich mir vorstellen, macht dir dann auch heute Spaß, Trainingsprogramme auszubilden.
Auf alle Fälle ja, das macht mir auch Spaß.
Du hast gesagt, es gab da keine Familie, die daheim auf dich gewartet hat, beziehungsweise war das noch alles etwas einfacher, weil du auch keine Kinder hattest. Du warst dann 8 Jahre in Dresden und hast auch im Zusammenhang mit Daniela Kicker von 2005 gesprochen, denn dann wäre wieder eine Weltmeisterschaft gewesen, bei der du, so hast du es mir im Vorgespräch gesagt, eigentlich ja dabei gewesen wärst.
Ja, so war dann ja, der Stand. Also die
war der Stand. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass du 2005 auch gespielt hättest, wenn?
Wenn ich da in anderen Umständen gewesen wäre und der Fabian dann im Jahr August zur Welt gekommen ist, der ja nun mittlerweile auch 20 ist und auch erfolgreicher Kegler geworden ist.
Also da hat sich die Familie dann auch durchgesetzt und genau. Auch hier das Familiending wieder, dass die Kinder kegeln. Genau.
Das hat dann zeitlich eben nicht mehr gepasst, von Bautzen zu pendeln mit Kind und in Bautzen arbeiten, sodass ich dann halt 2006, wo dann die Saison um war, gesagt habe, ich gehe wieder zurück nach Bautzen.
Und dann war das aber auch so ein Bruch international. Ich meine, es war dann eh schwierig in Deutschland rund um 100, 200 beziehungsweise 120 Wurf begann dann das Dilemma, genau. Bei dem es dann international auch schwierig war beziehungsweise das Kegeln einfach weniger Spaß gemacht hat, weil es zu viel Nebenkriegsschauplätze gekostet hat. Der Wechsel zurück nach Bautzen war ein Wechsel in die Heimat.
Ja, aber nie ganz in die Heimat, also nie auf meine Heimatbahn, weil unser Verein, wo ich dann war, der hat sich auf den MSV Sportpark eine neue Anlage gebaut. Was ist eine neue Anlage? Neue Kegelbahn. Und dann sind wir 2006 ja schon auf die neue Bahn. Also ich war dann nicht mehr im Kegelheim, sondern im MSV Sportpark, was von den Bedingungen her viel besser gewesen ist. Eine neue Anlage, neue Umgebung und bin dann eigentlich dorthin und da war auch mein Ziel, mit der Mannschaft mal aufzusteigen. Erst in die zweite Liga und jetzt haben wir ja den Traum dann noch verwirklicht, auch mit Bautzen in der ersten Liga zu spielen.
Es hat ein bisschen gedauert.
Ja.
Zwischendrin war auch mal eine Weltmeisterschaft in Bautzen.
Richtig.
2012.
Ja.
Wie hast du die erlebt damals?
Da waren wir als Helfer sogar mit dabei. War ich zuschauen, ich kenne ja diese Sporthalle da, das war ein Erlebnis gewesen, weil man sich das immer nie vorstellen kann, wie eine Kegelbahn in so eine Turnhalle reingebaut wird und vom Ambiente her war das eine tolle Sache.
Es war auch die Phase, wo Deutschland dann wieder Weltmeisterschaften spielen durfte, es war U23 und ich glaube dann auch Einzel-WM im Nachgang, nee Einzel-WM war es nicht, die war ja dann war im Oktober, das war noch nicht die Phase, aber war U23 Weltmeisterschaft, also das, wo du jetzt auch dabei bist. Und die Bahnen wurden ja dann ins Kegelheim eingebaut.
Genau, das ist richtig. Genau, die sind dann dort reingekommen, genau.
Aber du mit deinem MSV hattest Ziele. Wie konkret war dieses Ziel, das ihr euch da vorgenommen habt? Habt ihr euch alles danach ausgerichtet, Training, Spielerinnen verpflichtet, zu euch in den Club geholt? Oder wie seid ihr da mit umgegangen, dass ihr ganz nach oben wollt?
Ja, wir haben eigentlich immer unseren eigenen Nachwuchs auch mit rangezogen. Das sind ja Spielerinnen, die jetzt noch spielen, die damals eigener Nachwuchs waren. Und da haben wir ganz gut in der zweiten Liga auch gespielt, waren immer mit vorn dran. Sind dann sogar ein Jahr zum Aufstiegsspiel gefahren und da haben uns, glaube ich, 17 Kegel gefehlt. Letztendlich, weil wir schon mal den Anlauf genommen haben, waren dann ein paar Jahre wieder in der zweiten Liga und im Versuch danach hat es dann funktioniert.
Also im Jahr 23, 24
ja.
Wart ihr dann der Aufsteiger aus der Oststaffel,
genau.
in die erste Frauenbundesliga aufsteigen ja. durften. Erinnerst du dich noch an den Moment, als klar war, ihr geht nach oben, ihr seid Aufsteiger?
Ja, das war das Spiel, wo wir in Bennewitz gewonnen haben. Dann wussten wir, jetzt schaffen wir das. Das war ein tolles Erlebnis, ja.
Wie bist du in so einem Moment? Eher emotional, ruhig oder sachlich?
Ich bin da eher ruhig. Vom Typ her, denke ich. Aber ich habe mich riesig gefreut darüber. Das war wirklich eine Leistung, die wir uns auch verdient haben, die wir uns erarbeitet haben.
Es war ein Riesenschritt und es war dann auch dieser Schritt hinzu, ihr fahrt eben nicht nur in der Oststaffel, sondern ihr müsst an viele, viele Orte und für dich ja auch dann ein Wiedersehen mit vielen Spielerinnen. Du hast zum Beispiel auch gegen jetzt Ute Winkhorn gespielt, hast dann den Kicker auf dem Trainerstuhl gesehen und durftest auf die großen Bahnen spielen. Das könnte ich mir vorstellen, war gerade in der ersten Saison ein ganz, ganz großes Wiedersehen mit vielen, vielen Personen und einfach ja fast schon ein bisschen sehr, sehr vielen Eindrücken. Wie hast du euer erstes Jahr in der ersten Bundesliga erlebt?
Das war eine super tolle Erfahrung, weil wir auch viele neue Bahnen kennengelernt haben. Es waren ja Bahnen, die kannten wir noch gar nicht, Mannschaften, die wir nie kannten, außer ich kannte ein paar Spielerinnen von früher, sage ich mal. Und wir sind in alle Spiele ja unbedarft reingegangen. Also Favorit war immer der Gegner. Und ja, war wirklich toll. Ich meine, gut, das glaube ich, Corona-Jahr war noch gewesen, wo wir dann danach zurückgezogen hatten. Aber jetzt die erste volle Saison in der ersten Liga, da haben wir schon manchen, Erstklässler gezeigt, dass Bautzen gar nicht so schlecht ist.
Ihr habt zum Beispiel in Pirmasens gewonnen, das haben, glaube ich, nicht viele oder können nicht viele von sich behaupten.
Ja.
War auch der Grund, warum ihr auch drin geblieben seid und dann ein weiteres Jahr jetzt in der ersten Liga spielen durftet.
Genau.
Und dann auch daheim gegen Liedolzheim gewinnen. Das war ein verlegtes Spiel. War, glaube ich, Doppelspieltag, soll jetzt eure Leistung nicht schmälern. Aber war auch so ein bisschen, extern die Aufmerksamkeit war also da. Wie hast du dieses Spiel gegen Liedolzheim erlebt? Du hast ja auch im Schluss gespielt.
Ich war dort Ersatz bei dem Spieltag.
Okay, wie hast du das Spiel erlebt als Ersatzfrau?
Das war sehr emotional gewesen, weil es ja wirklich ein Auf und Ab und es haben ja wirklich die letzten zwei Würfe entschieden. Und die hat unsere Laura mit zwei Neunern, da hat uns dort auf den richtigen Weg gebracht. Die Halle hat gebebt, das war wirklich ein Erlebnis gegen Liedolzheim zu gewinnen. War dann natürlich in den Schlagzeilen und das war auch der Grundstein mit, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben, wieder.
Es war aber auch spannend bis zum Schluss.
Ja.
Ich glaube, der vorletzte Spieltag war dann entscheidend, wenn ich das richtig gesehen habe, aber es war am Ende auch dann so, dass ihr jetzt weiterhin in der ersten Liga spielt. Wann hast du gemerkt, dass das klappen kann, dass ihr erstklassig bleiben könnt?
Na, ich denke, unser Auswärtssieg in Schrezheim, der war im Februar oder März, der war ganz wichtig gewesen, was zwei Punkte waren, die wir nicht auf dem Plan hatten. Und dort haben wir wirklich gut gespielt. Und mit zwei Punkten dann aus Schrezheim nach Hause zu fahren, ist natürlich eine tolle Sache. Da ist die Rückfahrt viel schneller vorbei als sonst.
Mit dir hatten Sie dann auch eine amtierende deutsche Meisterin im Einzel, auch bei den Seniorinnen in Freiburg hast du ja groß aufgespielt im Jahr vorher, also nach dem ersten Klassenerhalt. Das persönliche Highlight für dich, diese deutsche Meisterschaft 2025 in Freiburg, die dann auch zu deiner Lieblingsbahn geworden ist.
Ja.
Nehmen wir uns mal mit an dieses Wochenende in die 220 Wurfspiele. Welche Erinnerungen, welche Momente erinnerst du dich noch?
Na, es war sehr heiß, daran kann ich mich erinnern, so wie dieses Jahr auch. Aber wer mich kennt, oder ich sage es auch immer gern, ich spiele gerne, wenn es warm ist auf der Bahn. Ich mag keine kalten Bahnen und das war wirklich für mich gerade richtig in Freiburg. Es war auch außenrum ein tolles Gelände gewesen mit dem See daran, wo man sich die Zeit vertun kann, weil ich habe ja erst abends irgendwann 20.30 Uhr gespielt. Und ich war ja Neuling in der Altersklasse, war also unbedarft. Viele dachten, ich bin bloß als Zuschauer. Habe ich gesagt, nee, ich spiele heute. Und lief gut, war toll. Und dort hat mich auch eine ehemalige Spielkameradin vom Dresdner SV gecoacht, die Ursula Kluge. Wir haben ja immer noch ein gutes Verhältnis zusammen. Die war mit vor Ort und die hatte ich als Coach. Und wir haben super harmoniert. Vorlauf lief gut. Über 600 bei den Seniorinnen. Ja, und dann nächsten Tag der Endlauf. War in Kopf-an-Kopf-Rennen, aber letztendlich konnte ich es dann für mich entscheiden und war überglücklich, deutscher Meister zu sein. Es war auch immer so ein Ziel, ich möchte auch mal deutscher Meister werden, weil mein Sohn hat es schon vor mir geschafft mit der Mannschaft und die Mutter wollte natürlich nachziehen.
Er hat es geschafft im U18-Bereich, da sprechen wir gleich noch drüber. Das mit der warmen oder heißen, nicht heißen Bahn, aber warme Bahn, hohe Temperaturen, das finde ich spannend.
Ja. So. Ja, ich mag sie, wenn es kalt ist auf der Bahn, wenn dann die Kugeln kalt sind und da spiele ich lieber, wenn es so wohltemperiert ist. Ist nie jedermanns Sache, ich weiß, aber es ist meins.
Wohltemperiert oder dann schon eher höher, weil dieses Jahr war es ja eher eine Hitzeschlacht, wenn ich das richtig gelesen habe. Es war bis dieses heiße Wochenende,
ja.
Ende Juni, wo viele Veranstaltungen abgesagt wurden und vom Ordnungsamt sogar verboten wurden. Davon war ich betroffen, eine Laufveranstaltung wurde verboten. Aber die Deutsche Meisterschaft in Lorsch hat stattgefunden.
Ja.
Wie hast du das da erlebt?
Ja, der Veranstalter hat sich schon toll Mühe gegeben. Es standen Lüfter an der Seite, es standen Lüfter hinter der Bahn. Die Fenster waren offen, es war schon Durchzug da. Es war natürlich warm, muss man dazu sagen, aber für mich war es jetzt nie problematisch. Viele haben natürlich mit Handtuch da gesessen, die Schiedsrichter haben alle 60 Wurf sich da abgewechselt, aber ist ja für jeden ein anderes Empfinden. Also ich fand's gut, so wie es ausgerichtet wurde. Natürlich ist es halt eine Überlegung wert, ob man die Deutsche Meisterschaft der Senioren so spät macht oder ob man es vielleicht doch mal im Terminkalender anders einplanen kann.
Ähnlich wie vorhin. Hartes Thema, Termine verschieben.
Ja, das ist nie
ein. Aber vielleicht hört ja jemand zu und denkt zumindest mal drüber nach, auch da vielleicht eine Abwechslung reinzubringen. Die Jugendmeisterschaft steht aber immer fest. War für dich dieses Jahr auch herausfordernd? War das erste Jahr ohne Jugendmeisterschaft seit langem, glaube ich?
Genau, das erste Jahr. Weil die WM war, konnte ich dieses Jahr an der deutschen Meisterschaft als Trainer nicht mehr teilnehmen.
Weil du dort zu UBV musstest und du wärst dort gewesen, nicht nur wegen deines Sohnes, aber auch wegen deines Sohnes, der auch gespielt hat.
Genau, in der Mannschaft und im Einzel.
Und schon deutscher Mannschaftsmeister geworden ist.
Nee.
Nicht dieses Jahr, sondern in der Vergangenheit, oder?
In der Vergangenheit, genau.
Genau, meine ich in der Vergangenheit, nicht heute, ja. Nicht dieses Jahr, aber in der Vergangenheit deutscher Mannschaftsmeister geworden ist.
Genau.
Wie erlebst du das? In welcher Position hast du diese deutsche Mannschaftsmeisterschaft erlebt?
Na, das war auch noch ein besonderes Jahr gewesen, 2017. Da war er als Gastspieler beim Baruder SV, weil wir keinen eigenen Nachwuchs hatten. Und da habe ich ihn direkt betreut, habe hinter ihm gesessen. Und jeden Wurf mitgefiebert. Und es hat am Ende gereicht zum deutschen Meister. Das war ein tolles Erlebnis.
Heißt, du hast ihn betreut auf der Bahn, hinter ihm gesessen?
Ja, genau.
Und das hat funktioniert. Kann auch nicht, klappt auch nicht immer, aber schön, dass es klappt und dann auch sehr erfolgreich geworden ist. Du bist, das haben wir schon jetzt, glaube ich, mittlerweile rausgehört und wissen es auch, in vielen Bereichen Trainerin, Landestrainerin, Clubtrainerin, betreust deinen Sohn, bist Co-Trainerin in der Nationalmannschaft. Mich würde mal interessieren, wie deine Philosophie als Trainerin ist. Was ist dir wichtig? Worauf achtest du? Und wie siehst du auch die Entwicklung, die Erfolge deiner Spielerinnen und Spieler?
Ja, ich denke, man muss immer den Spieler motivieren. Man muss ihm immer das Positive an dem Spieler sehen. Und wenn ein Spieler in die Nationalmannschaft, zur Nationalmannschaft berufen wird, hat er ja schon seinen eigenen Stil. Es kegelt jeder anders und das sollte man auch zulassen. Und aus dem Ablauf, den jeder Spieler hat, die Stärken dann finden. Man muss ihn immer motivieren. Selbstvertrauen sammeln und ihm auch sagen, dass er wichtig ist, ihm es auch zeigen. Man sollte auf Augenhöhe sein mit seinem Spieler. Und ja, wichtig ist, Vertrauen aufzubauen. Und ganz wichtig ist dann auch immer, ein Team zu finden, dass alle zusammenpassen, denn nur als Team ist man stark. Und das ist auch manchmal eine Herausforderung, aber wenn die Spieler da auch offen sind dafür, dann funktioniert das.
Dann lass uns über die Nationalmannschaft sprechen. Du Co-Trainerin, Birgit, die Hauptverantwortliche. Wie ist da eure Aufgabenteilung? Wie geht ihr zusammen an die Vorbereitung, das Bilden eines Kaders und letzten Endes einer Weltmeisterschaft ran?
Ja, wir planen das mehr oder weniger immer zusammen, die Trainingspläne, was wollen wir machen, wem nehmen wir mit, da stimmen wir uns dann schon untereinander ab. Wir sind bei der Deutschen Meisterschaft zusammen zur Sichtung, wenn jetzt Deutsche Meisterschaft U23 ist. Und ja, das stimmen wir dann telefonisch ab und haben da immer gute Gespräche und auch gute Ansätze, was wir machen wollen, auch im Zusammenhang, wenn wir mit den Jungs zusammen das Trainingslager machen, dass man da die Planung effektiv macht. Und da arbeiten wir als Team zusammen.
Jetzt kannst du schwierig bis gar nicht, vor allem wenn du selber auf der Bahn stehst, Spiele von potenziellen Spielerinnen oder auch von Spielerinnen aus dem Nationalkader angucken. Wie verfolgst du das im Laufe der Saison, beziehungsweise auch, wenn es Richtung Wettbewerb, Richtung Länderspiel geht? Wie verfolgst du, was guckst du dir da an?
Na, für mich ist jetzt der Vorteil, dass wir in die erste Bundesliga aufgestiegen waren und ich dort viele Spielerinnen dabei habe, die ich ja auch beobachten kann, wenn die zum Beispiel beim Spiel bei uns haben oder wir dort sind. Natürlich schaut man sich die Schnittlisten an, wie sind die Spielerinnen. Aber nicht nur die erste Liga, wir haben ja auch Brandenburger, Sachsen-Anhalt und Berliner, die jetzt nie unbedingt in der ersten Liga spielen. Die Schnittlisten schaut man sich auch an. Ab und zu auch in Livestream, bin ich aber nicht so, habe ich weniger Zeit, mir ständig in Livestream anzuschauen. Aber wenn da gute Spiele sind, gucke ich dort auch schon mal rein. Aber ich schaue mir dann kein ganzes Spiel an, weil mir da einfach die Zeit fehlt. Aber wichtig sind die Schnittlisten und da liefern uns die Spieler aber auch viel die Daten mit.
Beim Livestream ist ja leider nicht immer der Fall, dass man auch die Bewegung sieht, was ja durchaus auch relevant ist.
Ja.
Und daher, aber über Schnittlisten zumindest aufmerksam machen, also
definitiv.
Klingt logisch, ist logisch, aber ich glaube, das kann man an der Stelle sagen. Wenn jemand in Richtung Nationalkader kommen möchte, dann muss man natürlich auf sich aufmerksam machen. Das funktioniert über Schnittlisten ganz gut.
Deutsche Meisterschaft.
Genau. Da einfach ist es nicht, aber sich dort zu qualifizieren und sich dort zu zeigen, ist schon mal ein guter Weg, damit dann auch die Trainerinnen und Trainer auf euch aufmerksam werden. Und dann eventuell am Ende oder als eine von vielen Weltmeisterschaften dann dabei sein könnt. Die Weltmeisterschaft in Schwarz ist jetzt schon ein paar Wochen her. Wie hast du sie erlebt?
Ja, die Weltmeisterschaft in Schwarz war wieder ein tolles Erlebnis gewesen. Auch sehr warm, aber die haben eine tolle Halle hergerichtet für das, dass es eigentlich in einer Schulsporthalle sein sollte und nun in einer Tennishalle war. Haben die das super organisiert. Also mir hat es dort optisch auch sehr gut gefallen, die Anlage. Zuschauerränge waren da. Natürlich waren die Sitzplätze etwas hart, aber wenn man sich das anschauen will, nimmt man das in Kauf. Das Ganze drumherum fand ich in Ordnung. Auch der Zeitplan wurde relativ gut eingehalten, so dass man nie unbedingt eine Stunde Verzug hatte, außer bei den Tandems oder Sprint. Aber war ein schönes Erlebnis in Schwarz.
Ihr seid vermutlich mit Erwartungen dorthin gefahren, mit Wünschen, mit Zielen, was auch die Medaillen angeht, was die Erfolge der U23-Spielerinnen angeht. Wie ist euer Fazit da ausgefallen am Ende?
Ja, bei uns Mädels, sage ich mal, wir wollten schon aufs Podest kommen, waren auch ziemlich nah dran. Im
Mannschaftswettbewerb.
Im Mannschaftswettbewerb, genau. Und ja, da war die Slowakei und Kroatien, die waren einfach die starken Nationen, die dort performt haben. Und wir haben dann aber noch im Einzel, also im Tandem und im Sprint noch zwei Medaillen abräumen können, wo man wirklich stolz drauf sein kann, dass man das fürs deutsche Team, dass die Spielerinnen das fürs deutsche Team geholt haben.
Und mit dir auf dem Betreuerstuhl, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, das ist richtig. Ich habe dort mitgelitten und jeden Wurf mitgefiebert und jeden Wurf angefeuert. Also ich bin da emotional auch ganz dabei beim Spieler und das strengt mich auch sehr an. Aber ich war umso glücklicher, dass es für eine Medaille gereicht hat. Und ich denke, die Sassi Gubitz und die Selina Thiem waren da genauso glücklich wie ich. Auch wenn es jetzt nie die Goldmedaille war, wir waren auf dem Treppchen und haben alles gegeben für die Medaille.
Wie viel Einfluss kannst du da eigentlich nehmen bei so einer Weltmeisterschaft, wenn du dann hinten sitzt? Was war jetzt, wenn du an Schwarz zurückdenkst, konkrete Situationen, wo du was verändern konntest, wo du nochmal Einfluss nehmen konntest? Mehr als gut zureden und Kugel putzen.
Ja, man muss sich schon das Vertrauen zu den Spielern aufbauen. Ich denke, über die Jahre, wo wir jetzt schon zusammen spielen, ist eine gewisse Verlässlichkeit da. Und ich kann da, gerade bei der Sassi, die kann ich schon da gut auch pushen, wenn es mal nicht läuft. Und sie vertraut mir darum, wir haben immer den Blickwinkel. Manchmal brauche ich bloß nicken und dann weiß sie, was ich meine. Also da verstehen wir uns manchmal blind schon. Und es hat gut funktioniert.
Du sprichst von Saskia Gubitz vom Warmen Steinach, auch erste Liga, die auch mit euch in der Liga geblieben sind.
Ja.
Da habe ich jetzt leider nicht nachgeguckt, aber gegeneinander habt ihr noch nicht gespielt, weil sie, glaube ich, auch vorne spielt und du eher hinten, oder?
Genau. Nee, gegeneinander haben wir noch nicht gespielt.
Vielleicht klappt es ja dann auch irgendwann mal.
Ja.
Wenn du jetzt da als Betreuerin auf der Weltmeisterschaft sitzt und das Ganze mit 1997 und Rebischow vergleichst, die Altersklasse ist das gleiche, sie heißt jetzt anders, aber ich vermute, dass es nicht sehr viel Gemeinsamkeiten gibt. Juckt es dich da auch mal auf so einer Weltmeisterschaftsbahn zu spielen?
Ja, natürlich. Ich würde auch gern mal auf so einer WM-Bahn spielen, wie ich auch gern mal in München spielen würde, was ich immer wieder sage, weil ich bin viele Jahre dort, aber immer als Trainer. Ich habe noch nie in München gespielt. Die Zeit muss ich mir mal nehmen, wenn ich mal im Urlaub bin, dass ich da auch mal ein paar Wurf machen kann. Aber gerade so eine WM-Bahn, das wäre schon mal eine gute Herausforderung.
Hättest du dir jetzt im Nachhinein, also die Frage ist einfach zu beantworten, ich vermute ja, aber so ein Spielmaterial, so eine Bahn 1997, das wäre schon top gewesen auch, vermute ich.
Ja, mit Sicherheit.
Wie war die Bahn damals?
Doch, das ist ja eine gute Frage. Das kann ich weiß es nicht mehr.
Es ist nicht schlimm, ist nicht schlimm.
Nee.
Ich nehme mit, wenn wir jetzt mal was anpassen können, dann sind die die aktiven Meisterschaften der Seniorinnen und Senioren, sagen wir mal Ü50, waren anders. Nicht im Juli, sondern früher und vielleicht mal in München.
Ja, das wäre sehr gut.
Mit dieser Episode möchte ich auch noch mal eine kleine andere allgemeine Fragerunde reinbringen, auch mit Fragen, die jeder beantworten darf. Und hier bist du mein primären Gast. Denn mich würde mal interessieren, wenn du was ändern könntest im Kegeln, was wäre das?
Ja, das wäre zum Beispiel den Tag der Frauen auf Samstag zu legen oder einfach mal ins Gespräch zu bringen, ob denn das möglich wäre, dass halt Bundesliga-Damen auch den Samstag als Spieltag haben könnten. Was ja traditionell, bisher kenne ich es nie, es ist nur Sonntag immer Bundesliga. Wäre eine Alternative für uns jungen Mütter auch. Und halt die Seniorenmeisterschaft nicht so spät, was ich jetzt am eigenen Leib ja erlebe, weil die Saison ist irgendwann im April zu Ende und wir Älteren müssen uns dann immer noch bis Ende Juni fit halten. Das ist schon sehr langwierig. Aber es ist ja im Gespräch, dass sich das mal ändern soll.
Und sind vielleicht dann auch zwischendrin noch auf einer Weltmeisterschaft, wo sie gar nicht trainieren können.
Ja.
Aber mal kurz bei dem Samstag-Sonntag-Ding zu sein, wenn man davon Gleichberechtigung spricht, dann könnte man das ja irgendwann auch mal eine Saison so machen, wo das dann vermutlich schon ein sehr, sehr großer Aufwand ist.
Ja, das Ding.
Ein Duell, das du nicht vergessen wirst.
Ein Duell, das ist eher ein Mannschaftsduell gewesen im Jahr 2000 in Dresden damals noch. Da war Bamberg zu Gast. Bamberg war bis dato 3 Jahre ungeschlagen. Waren 2 Jahre deutscher Meister und nie verloren. Und da hatte uns natürlich niemand auf dem Schirm, dass Bamberg irgendjemanden schlagen kann. Und dann kam Bamberg im Januar nach Dresden. Unser Trainer hat noch gewettet, für jede 9 zahle ich 5 €, wenn ihr gewinnt. Und wir haben wirklich gewonnen gegen Bamberg. Es war die erste Niederlage nach weiß ich wie viel Spielen. Es war ein tolles Duell, auf 100 Wurfzeiten noch und Bambergs erste Mal verloren und unser Trainer hat geblutet.
War ein sehr teurer,
ja,
sehr teures Spiel.
Es bleibt auch in Erinnerung.
Der Podcast heißt Neuner in Serie. Neuner in Serie sind sehr nah am perfekten Spiel. Wie sieht das perfekte Spiel für dich aus und wie nah warst du schon mal dran an diesem perfekten Spiel?
Also ich würde meinen, mehr als 4 Neuner hintereinander habe ich noch nicht geschafft. Immer mal 2, aber ja, 3 weniger. 4 war mal das Höchste. Aber so 2 Neuner am Stück, das geht schon mal. Aber das ist ja dann noch nicht das perfekte Spiel.
Es ist nah dran. Merkst du dann auch bei der Kugelabgabe, dass das jetzt passt?
Ja, das merke ich, dass das funktioniert. Ist natürlich auch immer der Bahn geschuldet. Es gibt Bahnen wie Friezen damals, wo ich nicht so gern spiele. Da kann man eine schöne Gasse spielen, denken, es kommen alle, es fallen 6. Oder Berlin, das ist genauso. Aber ja, Berlin hat, glaube ich, auch viel gemacht jetzt. Dort wird sicherlich jetzt auch mehr fallen. Deshalb nehmt es mir bitte nicht übel, wenn ich sage, Berlin ist nicht so meine Lieblingsbahn.
Ich glaube, dass du da auch mit vielen diese Bahn teilst. Ich selber kenne sie noch nicht, aber das steht auch für die Saison mal auf dem Plan, dort auch mal Hallo zu sagen. Wenn du deinem jüngeren Ich einen Rat geben könntest, was wäre das?
Beim Kegeln vielleicht schon eher mal die mentale Schiene mit einzubauen. Das war jetzt erst die letzten Jahre so ein bisschen im Kommen. Hätte man vielleicht früher schon machen können. Da sind doch so Ansätze, die helfen, auch das Spiel besser zu verstehen und sich nie zu ärgern, wenn mal ein Fehlwurf passiert. Ja, dann ist das so, der ist gegessen, nächster Wurf passt wieder. Hätte man eher schon machen können, aber es ist jetzt so erst im Kommen.
Heißt, du hast in der kürzeren Vergangenheit da auch was gelernt, was dir jetzt ja auch nochmal viel bringt.
Durchaus, auf alle Fälle. Das Mentaltraining mit Oliver Scholler kann ich hier nur empfehlen. Hilft auf alle Fälle. Man kann nie alles umsetzen, aber es sind viele Sachen, die man sich da rausnehmen kann und was auch hilft auf der Kegelbahn.
Vor allem auch mal über den Tellerrand zu gucken und sich auch mal anders mit dem Sport zu beschäftigen, ist, glaube ich, sehr, genau, sehr wertvoll. Kommen wir so langsam zum Ende. Die Zeit rennt. Die erste Halbzeit läuft noch. Ich werde auch an den Fragen noch etwas feilen. Also die werdet ihr jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, auch öfters hören. Für dich ist es jetzt Pause. Du hast gesagt 3 Wochen. Also hast du noch 2 Wochen vor dir?
Ja.
Grob. Und dann beginnt die Vorbereitung wieder. Wie startest du nach so einer kurzen Pause? Aber wie startest du da wieder mit dem Training?
Ja, ganz normal. Also erstmal rein am ersten Trainingstag vielleicht nur 90-Wurf, erstmal nur ins volle Bild, um das Gefühl wieder für die Bahn zu bekommen. Und ja, nebenbei trotzdem auch fit halten mit Laufen gehen oder Fahrrad fahren. Jetzt im Sommer vielleicht auch mal schwimmen. Nie nur Kegelbahn. Und ja, das Training wird dann allmählich gesteigert. Und dann stelle ich mir oft auch selber Trainingsprogramme zusammen, die ich mache. Und mache auch Trainings miteinander mit den Frauen, auch mal Spiele gegeneinander, aber weniger das 120-Wurf-Spiel, sondern dann immer mal plus verschiedene Sätze. Dann werden Freundschaftsspiele noch gemacht im Hinblick auf die Saisonvorbereitung und dann wird es nicht mehr lange dauern, dann stehen wir wieder auf der Bahn.
Und du dann auch als Trainerin, wann geht es da wieder so richtig los mit den Jugendmannschaften, jetzt egal ob Landestrainerclub oder auch Nationalmannschaft?
Naja, die Jugendmannschaften fangen schon Ende August mit den Punktspielen an, sodass wir eigentlich schon Anfang August auch die mit dem Training wieder beginnen. Und wir haben bei uns im Verein 6 Jugendmannschaften, die auch betreut sein wollen. Und da geht es dann schon wieder richtig los. Obwohl Ferien sind, aber muss man halt abwägen, wer dann alles da ist.
Wie kriegt man 6 Jugendmannschaften zusammen?
Ja, wir haben viele junge Trainer dabei, die mithelfen. Also wir sind 4 Trainer im Team und ja, das funktioniert schon ganz gut, die Zusammenarbeit. Wir haben aber extra Training U14, U19. Das muss man schon ein bisschen auseinanderhalten. Aber funktioniert und da sind wir auch auf einem guten Weg. Wir sind auch stolz drauf, dass wir so viele Jugend haben, weil es ist ja doch immer sehr gerade die Gefahr, dass viele Jugendliche auch weglaufen und halt nie zum Kegeln unbedingt gehen wollen, aber da sind wir auf einem guten Weg und bieten da gutes Training an und machen gute Trainingsarbeit, sodass die Kinder auch bleiben bei uns.
Hast du da noch zum Abschluss einen Tipp, was andere machen können, dass sie so viele Jugendliche oder überhaupt Jugendliche bekommen und dass die auch bleiben, also sowohl, dass sie kommen, ein Tipp, und das, was man so machen sollte, dass sie bleiben? Dann Rat.
Ja, spielerisch immer viel mit einbauen. Wichtig ist auch, ja, dass man ein bisschen mit den Spielern auf Wellenlänge ist. Also wir sind ein junges Trainerteam mit und das ist auch was wert. Und ja, die heutige Jugend ist anders. Das muss man ein bisschen anders akzeptieren auch. Muss man ein bisschen vorsichtig damit umgehen. Aber ja, die müssen hören und das machen sie auch. Auch akzeptieren uns als Trainer, wenn wir was sagen, dass das Wort auch zählt. Man muss verlässlich sein und eben auch mit den Spielern auf Augenhöhe sein. Das ist immer ganz wichtig.
Wie ist die Generation anders? Wie meinst du das?
Ja, die können mal schnell die Lust verlieren. Und da muss man sie halt motivieren und bei Laune halten. Und ja, nie nur kegeln bei uns. Wir machen Athletik dann auch mal schon ein bisschen mit. Und ja, das ist dann einfach ein Ritual, was sie immer mitmachen. Die wissen, dass Seilspringen angesagt ist und da gehört das halt zu jedem Training auch mit dazu.
Peggy, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass wir über dich, über deine Arbeit viel erfahren durften und so hoffe ich doch auch, was von dir lernen konnten. Ich auf jeden Fall nehme einiges mit. Bedanke mich, dass du den Start gemacht hast, dass du trotz der technischen Probleme, die wir zum Start hatten, auch ruhig geblieben bist. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Angenehme Gespräche. Ich hoffe, wir sehen uns auch irgendwann mal persönlich offline. Ich glaube, ein, zwei Mal haben wir uns schon gesehen, aber jetzt dann auch mal ein paar Gespräche. Würde mich freuen. Ich wünsche dir jetzt noch eine gute Pause.
Vielen Dank.
Gute Regeneration. Viel Spaß beim Fußball und dann
werde ich jetzt gleich schauen. Start. Ja, vielen Dank und man sieht sich irgendwo auf einer Kegelbahn.
Gerne.
Freue mich. Ich bleibe fleißig weiter Hörer deiner Serie. Alles klar, okay. Tschüss.
Bis dann, tschüss. Tschüss.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.